Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Moin Holger.
Moin Jodi.
Holger, heute geht's so ein bisschen um die Liebe auch und wir haben ja immer noch Sommer, das heißt alle Leute machen Urlaub, aber wir haben so ein bisschen auch das Thema, wie hat man denn früher Urlaub gemacht, so ohne Kohle und allein von zu Hause weg und wie macht man es heute? Also alles so ein bisschen Nostalgie und du warst ja mit 18 das erste Mal richtig alleine weg, so mit zwei Jungs irgendwie nach Irland. Erzähl ja. Mal.
Oh Mann. Die Kurzgeschichte vorneweg ist, wir hatten tatsächlich ein Jahr vorher schon mal versucht, mit den Rädern so eine Reise durch Deutschland zu machen oder vielleicht auch noch ins Ausland, aber wir sind nicht großartig weitergekommen als vielleicht 40 Kilometer außerhalb unserer Heimatstadt. Und dann haben mich eben zwei Freunde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit die nach Irland zu begleiten. Was man sehr gut machen konnte, es gab Interrail-Ticket damals für 400 Mark, konnte man eben durch ganz Europa mit dem Zug reisen und man bekam auch Vergünstigungen auf der Fähre, die man brauchte, um eben nach Irland rüber zu fahren. Alles super, aber dann kam das große Problem, du hast ja vorhin angesprochen, die Liebe hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erstmal, ich hatte 2-3 Tage vorher nämlich meinen ersten richtigen Kuss gekriegt von einer Dame, die ich auf einer Party kennengelernt hatte und da haben wir uns ineinander verschossen. Das so dann 2 Tage vor der Abfahrt nach Irland und man weiß, man sieht sich erst in einem Monat wieder, war irgendwie schwierig.
Ihr wolltet vier Wochen nach Irland?
Das war der Plan und heute werde ich mal auflösen die ganze Geschichte, weil ich immer erzählt habe, dass ich mit meinen zwei Freunden 4 Wochen lang durch Irland durchgelaufen bin und das stimmt nur so halb, aber dazu kommen wir dann später.
Okay, vielleicht sollten wir vorher, bevor, kleiner Cliffhanger, es wird noch spannend, Interrail, was das überhaupt, du hast es gesagt, man konnte sich ein Ticket kaufen, das war in den 90er, ich glaube 2000er war es schon wieder vorbei, ne?
Es gibt's noch.
Gibt's noch Interrail?
Es gibt noch Interrail, ja, okay. Aber es ist auch wesentlich teurer als damals. Ja.
Ich habe es mal geplant mit meinem damals besten Freund, mit dem Mirko, da haben wir uns den Dirke Weltatlas genommen und haben tatsächlich im Gymnasium dann wirklich so Routen gemacht, Rom, Paris, irgendwie Neapel, was weiß ich, alles mit dem Zug und hatten so eine Reise für, ich glaube, 2 Wochen geplant und dann ging ich damit zu meinen Eltern und die sagten, ne, so gefährlich, kannst du haken und viel zu teuer und du spitzt ja wohl und mit 18, du hast ja nicht mehr alle. Ja, dann war das meine Interrail-Geschichte damit zu Ende.
Ja, schade. Ich glaube, unsere Eltern haben sich auch so ein bisschen Sorgen gemacht um uns drei. Ich weiß es noch, dass zum Beispiel die Mutter von Michi, die hatte uns dreien dann sehr lieb, jedem noch eine Karte geschrieben vor der Abreise und in der Karte war noch so ein kleiner Notgroschen drin, für alle Fälle. Und sie hatte für jeden so eine Botschaft reingeschrieben, warum wir sozusagen für die anderen beiden wichtig sind. Ja, die drei Musketiere, ne? Alle für einen.
Einer für alle.
Einer für alle, ne? Und aber uns war, glaube ich, nicht so bewusst, dass die Eltern sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht haben. Aber auf der anderen Seite haben die sich auch ganz klar gesagt, jetzt ist mal Zeit, dass ihr auch mal alleine unterwegs sein könnt.
Und haben die Eltern gesagt?
Ja, haben sie sich vielleicht gedacht, aber das mag einfach dazu beigetragen haben, dass sie uns halt auch haben fahren lassen, dass sie uns haben reisen lassen, um diese Erfahrung einfach mal zu machen, wofür ich meinen Eltern noch sehr dankbar war.
Okay.
Und dann sind wir halt eben losgezogen von Würzburg aus. Und haben einen Zwischenstopp gemacht in Paris. Super. Was dann halt schon ein bisschen schwierig war, weil ich hatte dann schon Sehnsucht nach Ines. Und dann habe ich dann in einem Café gefragt, ob ich da telefonieren dürfte. Und habe dann mit Würzburg telefoniert. Und es war jetzt nicht lange, 10 Minuten, glaube ich. Und dafür haben die mir umgerechnet so 30 Mark abgenommen für das Telefonat. Haben mich ein bisschen übers Ohr gehauen, glaube ich. Und da wusste ich, das wird ein teurer Spaß, das kann ich nicht jeden Tag machen.
Das haben wir auch schon mal in dem Podcast gesagt, die Zeit vor Instagram und Handy, es gab ja noch keine Handys, ne? Das heißt, du musstest wirklich auf deiner Reise immer Münztelefone finden und die auch bezahlen und es war ja richtig, wie du gerade sagtest, 30 Mark für 10 Minuten, das geht richtig in die Kohle, ne?
Ja, also ich glaube, das, wofür ich das Geld ausgegeben habe auf der Reise, war tatsächlich viel für Telefonieren und für Whisky. Und wir hatten halt unsere Zelte dabei und dann haben wir auch in Paris nicht irgendwo in einem Hostel gepennt oder so, sondern wir sind mit dem Zug um Paris rumgefahren bei Nacht und haben so einen ewig langen Zug, so eine Zugroute entdeckt, die es uns ermöglicht, quasi einen Loop um Paris rumzufahren und dann im Zug zu schlafen.
Ja. Mit dem ganzen Gepäck?
Mit dem ganzen Gepäck.
Einmal drumherum und es gab keine Schaffner.
Nee, es war alles super. Also wir hatten dann so ein Schlafabteil gehabt und haben dann da gepennt während der Fahrt im Zug und sind dann am nächsten Morgen wieder in Paris angekommen und dann ausgestiegen und noch ein bisschen Paris angeschaut.
Krass.
Und dann weiter nach Cherbourg, also das ist die Fähranlegestelle von der Fähre zwischen Frankreich und Irland.
Mhm.
Das war erstmal super, schöne Ablenkung, das erste Mal auf so einer Fähre sein, 22 Stunden lang. Und du hast dann da diese riesen Casinos, also prinzipiell gibt es auf diesen Fähren nicht großartig viel mehr als Casinos und vielleicht noch ein Bordkino, wo man sich einen Film angucken kann.
Casinos meinst du jetzt wirklich Geldspiele oder was?
Genau, ja, so Spielcasinos, wo du dann so einarmige Banditen hast.
Ach, krass.
Also völlig Billo halt, jetzt nicht mit dem Croupier und Blackjack oder so, sondern ganz einfache Geldautomaten. Ja, und da pennten dann auch Leute, entweder wenn sie keine Kabine hatten, irgendwie an Deck oder halt in diesen Casinos auf den Ledersofas oder auf dem Boden. Und versuchten die Zeit irgendwie zuzuschlagen, die 22 Stunden.
Ramontisch.
Ja, es war sehr ramontisch, genau. Unsere zwei Flaschen Rotwein haben wir dann noch runtergekippt, uns Schweigende Lämmer im Bordkino angeschaut und dann konnten wir es nicht erwarten, bis wir wirklich endlich tatsächlich in Irland waren, was dann nach 22 Stunden der Fall war. In Rosslare Harbour angekommen und dann mussten wir mit dem Zug erstmal weiter nach Dublin. Das ist so in Irland zentralisiert, in der Republik, dass man quasi so strahlenförmig von Dublin aus weiterfahren kann an andere Orte. Und wir wollten an die Küste, an die Westküste und sind dann von Dublin aus mit dem Zug nach Limerick gefahren. Jetzt muss man sich vorstellen, die Insel ist jetzt nicht so groß, vielleicht so von der Flächendimension her, so wie Bayern ungefähr. Hm. Also man kommt dann relativ schnell von A nach B, man kann auch sehr viel zu Fuß machen, was wir dann auch gemacht haben. Aber Limerick war unsere erste Station.
Aber Holger, ich muss kurz dazwischen fragen, es war ja das erste Mal von zu Hause weg,
ja,
alleine,
hm,
mit den Jungs und dann frisch verliebt.
Ja.
Wie hast du das denn mit dir? Ich meine, ihr habt das ja vorbereitet. Ja, du hast dich mega gefreut.
Mhm.
Und was hat dann mehr überwogen? Irgendwie dieses, ich bin mal von zu Hause weg, ich kann tun und lassen, was ich will, irgendwie dieses Gefühl der Freiheit? Oder ist das dann, war das dann völlig überdeckt von, ich muss jetzt meine Süße, ich bin gerade frisch verliebt, zu Hause lassen? Was war da die größere Gefühl?
Ja, am Anfang war das noch alles super. Also das, was du gesagt hast, von wegen das erste Mal von zu Hause weg mit den Kumpels, man kann tun und machen lassen, was man will, Abenteuer und so weiter, da war die Abenteuerlust auf jeden Fall noch stark überwiegend.
Hm.
Das dauerte eine Weile, im Sinne von, man hat dann irgendwo in Irland in einem Pub vielleicht auch ein Telefon gehabt, wo man anrufen konnte und dann für die 5 Minuten kurz anrufen, na, ich liebe dich, so, na, ich liebe dich auch, was man halt eben so gesagt hat oder was man so als Liebe so wahrnahm oder ja, was denn das ist, also keine Ahnung, Sehnsucht auf jeden Fall, aber damals war noch die Abenteuerlust am Anfang der Reise ganz stark. Und weniger die riesengroße Sehnsucht. Das dauerte halt ein Weilchen erst, aber dazu komme ich ja noch.
Das stimmt.
Ja, aber also, ja.
Zu dem Telefonat noch.
Ja.
Kann man sich heute ja tatsächlich nicht mehr vorstellen. Ne? Du bist ja im Urlaub, 5000 Kilometer weg, irgendwo in, keine Ahnung, weiß ich nicht, in Afrika oder so.
Ja.
Da kannst du mit dem Handy 8 Stunden telefonieren und erzählen, ich habe heute Elefanten gesehen und Löwen getötet und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Wenn du mit Münztelefon telefonierst und du hast nur 5 Mark oder nur 5 Minuten, was erzählt man sich denn da so?
Ja, genau, das ist das Problem. Ne? Da hast du dann auch gemerkt nach einer Weile, du hast dir nicht mehr so viel zu erzählen. Also im Sinne von, du kannst natürlich erzählen, was du am Tag über gemacht hast, aber die andere Person auf der anderen Seite der Leitung, die hat dann halt eben vielleicht, ja, ich war heute im Schwimmbad oder ich habe mich heute mit einer Freundin getroffen. Aber letzten Endes ist es genau das der Punkt, ne? Weil du kannst dann letzten Endes das Telefonat nicht mehr so mit Inhalten füllen und abgesehen davon hast du ja sowieso nicht eine Situation, wo du entspannt telefonieren kannst. Du bist halt in der Regel in einem Pub oder in der Telefonzelle,
nee.
Deine Freunde warten draußen auf dich oder im Pub ist halt laute Musik und man versteht sein eigenes Wort nicht. Also war das mit den Telefonaten halt auch irgendwann nach einer Weile relativ unbefriedigend.
Hm.
Ja. Aber wie gesagt, am Anfang war das noch alles super. In Limerick angekommen, du kannst halt da eben wild campen in Irland. Was wir dann gemacht haben, wurden dann aber von einer Bande von Kindern oder jungen Jugendlichen nicht ausgeraubt, aber die haben uns ein bisschen beklaut. Weswegen wir dann am nächsten Tag so ein bisschen konsterniert waren und so dieses Juhu, wir sind in Irland, hat sich erstmal so ein bisschen ja gelegt gehabt, so ne, dieses Hochgefühl. Und in dem Moment, auf der anderen Seite vom Platz, wo wir lagerten, ging eine Tür auf. Und eine sehr nette ältere Dame um die 70 sah uns und hat uns offensichtlich als Touristen wahrgenommen. Und als sie noch erfahren hat, dass wir Deutsche sind, hat sie sich sehr gefreut und hat uns eingeladen zu sich in die Wohnung. Und ihr Sohn war auch noch dabei, der hat zu uns dann Kaffee und Kuchen und Tee hingestellt. Und hat uns dann ihre Liebesgeschichte mit einem deutschen Elektriker erzählt, weswegen sie halt Deutsche so gut findet, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg sich in einen deutschen Elektriker verknallt hatte, der bei ihr zu Hause dafür gesorgt hat, dass das Licht wieder funktioniert. Und der war dann ein paar Tage da. Und seitdem findet sie oder fand sie damals Deutsche immer super. Und dann wieder mit neuem Kartenmaterial und Keksen ausgestattet, sind wir dann weitergezogen an die Cliffs of Moher an der Westküste. Mhm. Wo wir dann gelagert haben mit den Zelten. Es war eine sehr regnerische Nacht mit Gewitter und sehr lautem Donner. Und wir haben die Schilder nicht gesehen, auf denen steht, man sollte auf gar keinen Fall in die Nähe der Klippen sich hinbegeben zum Campen. Das ist lebensgefährlich, weil der Wind halt eben so stark bläst, dass es dir einfach die Heringe aus dem Erdreich rauszieht und du dann einfach mir nichts, dir nichts über die Klippe drüber kullern kannst und dann ins Meer reinfällst. Und wir waren zwar, ich glaube, so 100 Meter vielleicht von der Klippe, vom Abhang weg, aber in der Nacht sind wir dann wirklich durch das Regengetöse und den Blitz und Donner aufgeschreckt worden und haben in den Zelten gelegen, haben unser eigenes Wort nicht verstanden, mussten dann irgendwie aus dem Zelt rauskommen und haben dann gemerkt, dass wir ziemlich relativ nah an den Klippenabhang auch gerollt worden sind in unseren Zelten. War dann klitschenass bis auf die Haut und alles war total durchgesifft und wir mussten dann aber unsere Zelte abbauen und irgendwo anders in Sicherheit wieder aufbauen.
Also bis jetzt hört sich das alles, ja, wie soll ich sagen, also sehr abenteuerlich an.
Ja, das war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Also, die meiste Zeit eben zu Fuß unterwegs. Wir haben, glaube ich, in der ganzen Zeit zweimal den Daumen rausgestreckt zum Trampen. Aber die erste Zeit waren wir wirklich zu Fuß unterwegs. Sind dann über die Barrens, das ist so ein ja, Mittelgebirge, so ein Karstgebirge, sind wir dann auf die Galway-Bucht gekommen und in Galway dann für ein paar Tage gewesen. Das ist unterhalb der Connemara ein sehr schönes Gebiet mit sehr viel schöner Flora und Golfstrom begünstigte Landschaft und alles sehr warm, auch mediterran, kann man sagen, kann man auch schön baden. Und man sagt so, Galway ist so das Paris von Irland, steht zumindest im Reiseführer. Aber spätestens da, das war dann so zwei Wochen später, wurde die Sehnsucht einfach, konnte man nicht mehr verdrängen. So, ich wurde immer schlechter gelaunt und das tat mir dann auch leid für meine zwei Freunde.
Haben die das denn gemerkt?
Die haben es total gemerkt. Ich habe da auch drüber gesprochen, klar. Und mich dann auch entschuldigt für meine schlechte Laune. Und hatte dann eben gemerkt, so, wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere oder so, dann verderbe ich denen auch den Spaß.
Ja.
Und so kam es dann, dass ich nach zwei Wochen gesagt habe, Leute, es macht so leider echt überhaupt keinen Sinn. Ich möchte gerne hier mit euch sein, aber ich möchte auch gerne bei Ines sein. Und habe dann gesagt, ich verlasse euch. Und bin dann durch die Connemara bis nach Westport drauf, wo es dann einen Zug gab, der mich dann wieder nach Dublin gebracht hat, von da an die Fähranlegestelle in Rosslare Harbour und fühlte mich da so wie ein Ritter in einer heiligen Mission. So, ich weiß noch, damals lief gerade der Everything I do it for you
yeah.
von Bryan Adams aus
oh,
dem
God.
Robin Hood, König der Diebe yeah. Film. Und der Song lief rauf und runter an der Fähranlegestelle und ich war leider zu spät. Das Ding hatte schon zu und machte erst am nächsten Morgen auf. Man konnte also nur in den Dünen sein Lager aufschlagen und Schlafsack ausrollen. Und in dem Moment machte ich die Bekanntschaft mit einer hübschen jungen Irin, die auch zu spät kam für die Fähre. Und wir mussten da uns dann die Nacht um die Ohren schlagen. Und dann hatte die keinen Schlafsack dabei.
Oh.
Da, so kam es dann, dass wir quasi eingekuschelt in meinen Schlafsack dann in den Dünen lagen und uns erzählt haben. Aber es war absolut einwandfrei, gentlemanlike, weil ich hatte natürlich auch mein Herz schon verschenkt. Ja. Also da war keine Gefahr, dass ich irgendwie mich verführen ließe von
einer. Wollte sie denn?
Nee, ich habe ihr erzählt, warum ich hier alleine unterwegs bin. Und die fand das sehr romantisch auch.
Okay.
Wir haben dann tatsächlich Adressen ausgetauscht und haben dann nochmal 2-3 Mal hin und her geschrieben. Mhm. Und am nächsten Tag trennten sich dann halt auch unsere Wege wieder. Ich habe dann die Bekanntschaft mit 2 deutschen Touris gemacht in meinem Alter auf der Fähre und wir sind dann zurück nach Frankreich. Da bin ich dann in Paris ganz schnell von einem Bahnhof zum nächsten gerannt, um den Anschlusszug zu finden und dann die letzte Etappe nach Würzburg mit dem Zug fahren. Und da konnte ich es auch kaum mehr erwarten. Hab dann noch versucht, mich irgendwo notdürftig zu waschen.
Krass.
Und dann stand Ines tatsächlich mit einer Rose im Mund in Würzburg am Hauptbahnhof und hat mich dann empfangen. Und so lagen wir dann, glaube ich, so 2-3 Stunden knutschenderweise nur im Park rum. Ob sie das gemerkt hat, dass ich mich wirklich schon lange nicht mehr ordentlich geduscht hatte, weiß ich nicht. Aber die Sache war dann noch relativ schnell gelaufen, so nach 2 Wochen. Wir waren, glaube ich, 1 oder 2 Mal im Kino. Dann waren wir mal irgendwie einen Ausflug machen. Und dann hat sie gesagt, dass sie wohl für eine Partnerschaft noch nicht bereit wäre.
Krass.
Ja, das war's.
Aber ich meine, hast du ja, ich meine, sie wusste ja, dass du 4 Wochen weg sein wolltest. Und wusste sie auch, dass du wegen ihr den Urlaub abgebrochen hast, 2 Wochen früher, auf den du dich irgendwie 2 Jahre gefreut hast und dass du wegen dem kompletten Liebeskummer wegen ihr zurückgekommen bist?
Ja, das hat die natürlich schon gewusst, ne? Wenn ich dann angerufen habe oder ihre Mutter am Telefon hatte und habe dann gesagt, könnten Sie da Ines ausrichten, dass ich, und sie so, ja, wie, ich dachte, du bist noch 2 Wochen weiter weg. Und ich so, ja, aber ich habe so eine große Sehnsucht. Und das fand die Mutter natürlich auch total toll und ritterlich, dass dann so ein junger Mann sagt, er verlässt seine Freunde jetzt irgendwie für die Ines. Und die wusste das natürlich schon, dass ich extra quasi wegen ihr die Reise zurück angetreten habe. Aber vielleicht letzten Endes fand sie es vielleicht auch nicht so sexy. Vielleicht hätte ich es geiler gefunden, wenn ich da geblieben wäre.
So von wegen harter Mann mäßig oder wie?
Das kann sein, weiß ich nicht. Wir haben nie darüber gesprochen.
Also ich kann das schon nachvollziehen, dieses Liebeskummergedöns, das ist ja sowas Ähnliches wie Heimweh. Ich kann mich noch erinnern, dass wenn ich auf Partys war, man kennt das ja auch so, dann ist man eingeladen bei Freunden, ne? Was zockt man, was Brettspiele und dann soll man da auch übernachten. Das fand ich dann manchmal auch ein bisschen, habe ich dann manchmal auch schon Mama vermisst. Also ist ja so ähnlich wie Heimweh.
Ja.
Und ich war nach dem Abi, war ich auch in Amerika 4 Wochen, weil unvorsichtigerweise hat ein Austauschschüler, der John, mal fallen lassen, ja, wenn ihr mal nach Amerika wollt, kommt zu mir. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und das fand er dann, ja, dann da noch cool. In Amerika fand das eher uncool, weil auch er verliebt war. Und dort auch seine Freundin, als er wiederkam nach einem Jahr aus Deutschland, hat seine Freundin auch Schluss gemacht und da war dementsprechend scheiße drauf.
Super.
Und ich war auch relativ frisch verliebt, als ich nach Amerika ging und saß dann auch auf der Straße vor dem Haus mit einer Flasche Johnny Walker auf der Straße nachts und habe diese Flasche Johnny, wie gesagt, ich war glaube ich 19 und was ich jetzt verdrängt habe oder wahrscheinlich auch gar nicht wusste, da darf man ja erst mit 21 trinken.
Ja.
Und ich saß dann mitten auf der Straße.
Ups.
Und die hatten ein eigenes Gefängnis da in Canton. Das war Staat New York, so eine Kleinstadt Canton. Aber die hatten eine eigene Polizeistation und Gefängnis. Da kam irgendwann mein Herbergsvater da raus, also da, wo ich bei John gewohnt habe. Und meinte halt so, wie ich noch alle Latten am Zaun hätte, ich könnte nicht mitten auf der Straße sitzen und harten Alkohol trinken.
Nope.
Weil da wandere ich da in den Knast. Aber das war auch Liebeskummer. Da habe ich auch sehr, sehr gelitten. Also das ist schon
The things we do for love. Ja, ja. Und es war halt auch schweineteuer da in Irland. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, was wir am meisten gegessen haben, weil es auch günstig war. Ich habe den Geschmack immer noch auf der Zunge. Fig Rolls, also kleine Kekse gefüllt mit Feigenmus.
Okay.
Und das war so super. Aber weißt du, irgendwie großartig essen gehen oder wirklich in Pubs ewig lange aushalten und da trinken, war halt teuer. Das konntest du dir nicht leisten. Das kam noch dazu. Und ein bisschen Whisky vielleicht mal hier und da was, ein Schnäpperchen oder so.
Aber da kann ich mich auch erinnern, als ich mit den Jungs irgendwie in Spanien dann irgendwie war, da waren wir auch in so Billo-Apartments und haben dann uns tatsächlich von Dosen-Thunfisch und ja, wirklich immer so Dosen auch in diesen öligen Thunfisch auf irgend so ein Baguette drauf. Ja. Dann haben wir uns dann den ganzen Urlaub von Dosen-Thunfisch, weil wir konnten uns auch nichts leisten, außer natürlich den Alkohol. Aber wir gingen ja abends feiern, also für Bier war immer Geld da. Mhm. Aber sonst haben wir der Dosen-Thunfisch gefressen die ganze Zeit. Also das war... Aber apropos bezahlen, hattet ihr Euro-Schecks? Kannst du dich noch an Euro-Schecks erinnern?
Ja, ja. Nee, hatten wir nicht. Also wir hatten Bargeld dabei und fertig, das war's.
Aber du kannst dich noch an Euro-Schecks erinnern, ne?
Ja.
Die sind ja ausgestorben, ne?
Weiß ich gar nicht.
Du musstest ja hier bei der Bank, bekamst du ja so einen
Stapel
Euro-Schecks, die musstest du unterschreiben und dann im fremden Land musstest du sie wieder ausfüllen und nochmal eine Unterschrift und dann wurde die bei der Bank, deine Unterschrift, nochmal verglichen. Mhm. Das war natürlich die unsicherste Art der Welt, Geld zu bezahlen.
Ja.
Aber das war damals Usus, ne? Traveler-Checks und Euro-Checks, falls sich noch jemand erinnert.
Ich hatte immer ganz viel Kleingeld halt dabei für den Münzspeicher und Kram oder wenn man halt irgendwo telefonieren wollte. Jesus Christ. Nee, nicht schön. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht heute, ob ich das nochmal so machen würde. Kann sein, dass man das einfach mit 18 macht, weil wenn man es halt nicht kennt, das Gefühl, und dann ist halt eben... blutet dir das Herz und du denkst dir, ich muss das jetzt machen. Du entscheidest dich auch dafür, das zu tun, auch wenn es total verrückt ist und machst es weniger rational vielleicht. Aber ehrlich gesagt, ich finde es schön, dass ich das gemacht habe trotzdem. Und mit meinen zwei Freunden habe ich ja immer noch Kontakt und wir haben uns dann auch mal darüber unterhalten und darüber gelacht irgendwie, was da passiert ist. Und ich hatte immer Sorge, dass sie mir das halt übel genommen haben, dass ich sie im Stich gelassen habe, was ich auch gemacht habe.
Ja, bedingt. Also ich finde es jetzt nicht verrückt, was du gemacht hast, weil jeder, der mal verknallt war und gerade die erste große Liebe, finde ich, hat schon, du trägst dann ja auch so eine Schwere mit dir rum und du willst ja auch, ich meine, du warst ja extrem frisch verliebt, du warst ja 2 Tage.
Ja.
Und da trägst du ja auch so eine Schwere mit dir rum und da kannst du auch die Zeit, weiß ich nicht, man will dann schon mit seiner Liebsten dann Zeit verbringen, auch wenn man sich 2 Jahre auf Irland gefreut hat.
Ja, es hat halt irgendwie so den Namen nicht verdient, ne? Also die erste große Liebe, das klingt so nach, man ist dann auch schon zusammen und hat auch einen Inhalt zusammen und geht ein Stück weit ein bisschen durchs Leben gemeinsam, auch wenn es nicht so lange ist. Aber 2 Wochen.
Das sind Schmetterlinge im Bauch. Also das ist schon verliebt, Schmetterlinge im Bauch.
Ja, das hat mir dann auch ein bisschen verrückt. Und meine Eltern, die zu dem Zeitpunkt weg im Urlaub auch waren, die haben natürlich mitbekommen, dass ich nicht so lange in Irland bleiben würde, wie es eigentlich geplant war. Und die hatten dann mir sehr schön aus, ich glaube, die waren da in Spanien, haben mir dann eine Karte geschickt und haben sich gefreut, dass der Sohnemann quasi das erste Mal eine Freundin hat. Und als sie dann nach Hause gekommen sind, haben sie sich gewundert, wo ist sie denn jetzt irgendwie? Und dann habe ich gesagt, ja, die gibt's halt nicht mehr. Ja, fanden die es halt auch ein bisschen schade und haben sich dann gefragt, ob es das wert gewesen sei. Man muss halt manchmal Sachen machen, die man machen muss.
Ich finde es gut. Ich finde auch, das war die richtige Entscheidung, dass sie so reagiert hat, ist vielleicht dem Alter geschuldet.
Ja.
Mit 18 probiert man halt noch viel aus. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn jetzt meine Freundin gesagt hätte, ich bin aus Liebe zu dir, habe ich meinen Urlaub abgebrochen. Ich hätte es cool gefunden. Vielleicht hätte ich ihr auch gesagt, ja, aber warum hast du die Zeit nicht noch genossen? Aber du kannst halt dann die Zeit nicht wirklich genießen.
Das war ein Problem. Ich konnte es nicht genießen. Und das ist schon ärgerlich, ne, weil man kommt halt einfach nicht so schnell nach Irland, obwohl heute könnte man das natürlich ganz schnell einfach machen. Ne, und aber vielleicht ist es irgendwie verbrannte Erde für mich und vielleicht bin ich deswegen seitdem nicht mehr da gewesen.
Also ich wollte gerade fragen, ihr habt nicht nochmal den Plan gefasst, nochmal hinzufahren?
Oh, das ist eine lustige Idee. Also Michel und Thomas, wenn ihr die Episode hört, das wird auch mal ein lustiges Revival, so fast 35 Jahre später das nochmal zu machen.
Ja. Wäre natürlich bitter, wenn du dich dann 2 Tage vorher wieder verknallst und dann, Jungs, ich habe so einen kleinen Flashback, ich muss weg.
Das wäre doch was, so, dann passiert mal wieder was, so, ja, I don't know, ja.
Hast du denn seitdem nochmal Interrail gemacht? Nein.
Nein, glaube ich nicht. Ich war dann mit meiner ersten richtigen Freundin ein paar Jahre später in Schweden. Und da sind wir ja mit so einem Spezialticket zwar auch gefahren, aber es war, glaube ich, kein Interrail. Hm. Ja. Hast du mal Interrail gemacht?
Nee, wie gesagt, ich habe...
Du durftest ja nicht.
Genau, wir haben ja die Reise geplant groß und dann meine Eltern haben gesagt, verpiss dich und das kannst du total haken. Warum sie mich dann nach Amerika gelassen haben, wahrscheinlich deshalb, weil ich da in einer behüteten Familie war. Mhm. Aber das war auch ein Riesentrip. Der hat, ja, da habe ich auch Traveler-Checks tatsächlich bekommen und war eine Riesenerfahrung, die ich vielleicht an anderer Stelle nochmal, aber da waren auch so Sachen wie diese Hauspartys, die Amis machen, die man auch so filmen kannte, mhm. ne? Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Da kamst du tatsächlich, haben wir eine Hausparty gehabt und die Eltern waren nicht da von dem Typen und da gab es so Bierballs, das sind bei uns wie die Fässchen. Dann, das sind also wirklich so Plastikbälle mhm. mit Bier gefüllt und da schlägst du oben den Deckel ein und mhm. dann tunkst du da diese roten und blauen Becher rein, warum mhm. auch immer in amerikanischen Filmen und in Amerika immer rote und blaue Becher da sind, verstehe ich nicht, diese Plastikbecher. Und die wurde tatsächlich, und einer saß tatsächlich auf dem Dach mit einem Funkgerät und unten in der Küche haben sie den Polizeifunk abgehört und er auf dem Dach hat die Straße beobachtet, ob Cops vorbeikommen und unten in der Küche haben sie wirklich den Polizeifunk abgehört und die Party wurde gesprengt und zwar von der Polizei. Das heißt, irgendwann gab es ein lautes Klopfen vorne und dann war da, here's the police, so open the door und dann sind alle aus allen Fenstern raus, inklusive mir, wir waren da so 20 Mann. Und die haben die Party gestürmt. Ich bin dann zu meinem Gastvater und dann hat die Polizei, ich glaube eine halbe Stunde später, da an die Tür geklopft und hat gesagt, und ich war angetrunken und ich war ja erst 19.
Oh wei.
Ja, und hat ihn gefragt, wo ich die ganze Zeit gewesen wäre und er so, ja hier. Und dann haben die gesagt, ja, soll er morgen mal zur Polizeistation kommen und dann das nochmal erklären.
Oh.
Ja. Da war ich dann auch, fand das aber total spannend, weil ich meine, da war halt wirklich so ein Knast in Kenton und dann kam ich da hin und dann hat er mir erzählt, dass man erst mit 21 in Amerika und bla bla mhm. und nur weil ich Touri wäre, könnte ich das jetzt nicht ignorieren und auch wenn ich Deutscher wäre und so und dann, ja, das war so ein richtig, richtiger Cop mit dieser verspiegelten Sonnenbrille und einem fetten Colt und so einem kleinen Kaff. Es war richtig krass, mit Polizeifunk in der Küche, wie im Film.
Hat aber offensichtlich mit dem Polizeifunk abhören nicht so richtig funktioniert, oder?
Wenn er ja, irgendwie, jetzt wo du es gerade sagst, hast du recht.
Ja. Oh, bitter. Ja, ich weiß nicht, ich hatte mal mit einem Amerikaner zusammengewohnt, so ein Jahr lang. Und bei unserer WG-Party hatte der eine ganz tolle Idee auch, eine Bowle zu machen, die nannte sich Whopper Chuli. Und das bestand darin, dass die Bowle war die Badewanne und die wurde befüllt mit allem, was die Gäste mitbrachten an Alkohol. Also wirklich allem, Wein oder Bier oder Spirituosen. Und es wurde da alles reingekippt und dann konnte man sich mit der Schöpfkelle aus der Badewanne seinen Gaytrank holen.
Oh.
Ja, das war ein großes Vergnügen.
Nee, nicht.
Nicht.
Hast du davon getrunken?
Ein Becher.
Was haben die denn da reingeschüttet?
Alles.
Ey, Alter.
Alles, ja.
Oh. Und am besten in so einer WG-Badewanne, so ungeputzt, weißt du, mit so alten Haaren drin.
Die haben wir schon geputzt vorher, das war nicht das Ding so. Aber das war eine ganz, ganz fiese Nummer. Genau, das war Matthew aus Chicago. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus, wie man heute sagt. Na, wir haben früher schon ekelhafte Partys gefeiert.
Mhm.
Also die Studentenpartys waren auch schon... Mh.
Ja.
Wir hatten mal eine Party im Asta.
Mhm.
Und da habe ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt, in Euskirchen. Und wir wussten halt nie, wie wir zurück von Köln nach Euskirchen kamen.
Mhm.
Und dann, wir waren zu dritt. Und dann hat uns ein Studienkollege, freundlicherweise im, wie heißt das da, das Unicenter, hat er seine Wohnung oben gehabt, hat er uns freundlicherweise pennen lassen.
Oh, super.
Ja, fand ich auch super. Wir waren halt zu dritt. Mitten in der Nacht stand halt ein Freund von mir auf, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und ich sah das nur aus dem Augenwinkel, wie er dann zum Bürostuhl unseres Gastgebers ging, die Hose öffnete und da drauf strohlte, weil er dachte, das wäre die Toilette.
Oh no.
Und ich so, ach du Scheiße. Und das bemerkte unser Gastgeber. Und ging dann völlig panisch dahin und versuchte, das irgendwie wegzuwischen. Und der Freund, den ich nicht nenne, merkte halt, dass der Gastgeber aus seinem Bett ausstand. Und hat dann gesagt, ach ja, das ist ja viel bequemer als das Sofa, wo ich gerade bin. Und hat es dann auch noch in sein Bett gelegt von dem Typen. Und seitdem durften wir da nicht mehr schlafen.
Kann ich gut verstehen.
Ja, das war eine von diesen. Wir wurden noch mal im Asta eingeschlossen. Habe ich die Story schon mal erzählt?
Ich glaube, da war ich dabei, oder?
Nein, da warst du nicht dabei. Nee. Da waren zwei andere Freunde von mir dabei. Und da durften wir tatsächlich im, wie hieß das, im Sprattbüro.
Ja.
Sprattbüro, ne?
Genau.
Sprecherinratbüro.
Ja.
durften wir schlafen. Und dann, ich war leider der Letzte im Raum, das heißt, die anderen beiden haben die Couch irgendwie besetzt und ich musste mir so zwei Bürostühle zusammenschieben und hab dann auf diesen zwei Bürostühlen, wie auch immer ich da drauf gepennt habe, gepennt. Und morgens höre ich so ein Knacken und sehe da so eine Person durch den Raum watscheln und irgendwas summen und so und dann rausgehen und dann hörte ich die Tür zweimal klicken. Und ich so, und dann bin ich irgendwie eine halbe Stunde später aufgewacht, weil ich pissen musste. Und dann bin ich an die Tür und die war abgeschlossen.
Ja, scheiße.
Und da war das die Putzfrau, die da durchfeudelte und dann, obwohl da drei Typen drin pennten, die Tür von außen abgeschlossen hat.
Die hat wahrscheinlich gedacht, die hat einen Schlüssel oder so.
Ja, und es war ein Samstag. Oder nee, es war ein Sonntag tatsächlich. Und dann waren wir halt da drin eingeschlossen und mussten alle strullen wie die Sau und haben dann auch aus dem Fenster Hilfe gerufen und einer von den Jungs wollte auch aus dem Fenster strullen und ich so, du strullst da jetzt nicht runter, du spitzt ja wohl, weil unten gingen auch Leute vorbei und wir so, Hilfe, Hilfe. Und ja, der eine wollte dann in so eine Kaffeedose reinmachen und ich so, da machst du jetzt auch nicht rein, wir sind hier Gäste. Und wir wurden tatsächlich erst anderthalb Stunden später von irgendeinem Hausmeister, den sie am Sonntag aufgetrieben haben, dann befreit.
Upsi.
Und der sah nur drei Schatten an sich vorbeirennen aufs Klo. Und seitdem durften wir auch nicht mehr im Spratt pennen.
Oh Mann.
Ja, so wurden die Schlafplätze wurden etwas, ja.
Ja, ich glaube, jeder hat schon mal die ein oder andere krasse Party im Spratt gefeiert. Ja, ja.
Das waren coole, das waren wirklich legendäre Partys. Aber ich glaube, über unsere Partyerlebnisse machen wir nochmal eine eigene Folge irgendwann.
Ja, und Bleialf in der Eifel, die lustigen Fachschaftsfahrten.
Oh, die waren krass.
Ja.
Da so mit 15, wie viel waren wir immer? 50 Leuten, ne?
Ja, schon.
Da habe ich mich auch reingeschlichen. Ich habe ja gar keine Anglistik studiert. Und irgendwer hat mich da reingeholt. Ich glaube, der Alex oder so.
Ja, genau, unser guter Freund Alex. Und ja, das waren halt auch ganz besondere Fahrten, weil auch da nochmal Stichwort die Liebe und so, ne? Da waren ja auch immer, das war eine super Möglichkeit, Leute kennenzulernen und da sind auch ganz viele Liebschaften entstanden oder man war dann mit seiner ersten Freundin oder mit seinem ersten Freund auch dann auch unterwegs mit den anderen Leuten, ja. Und da fühlte man sich schon ein bisschen erwachsen auch, ja. Obwohl wir da eigentlich ganz, ganz viele Sachen gemacht haben, die überhaupt nicht erwachsen waren.
Die waren nicht wirklich erwachsen. Also von James Bond spielen bis Kiffen am Lagerfeuer. Ich vertrage das Zeug ja nicht, seitdem dieses THC so unfassbar zugenommen hat,
ja.
Irgendwie. Aber da kann ich mich erinnern, da ging immer so ein Pfeifchen rum und da haben wir echt noch gelacht. Ein Freund von mir hat sich dann noch, der hat sich in so einem Auto eingeschlossen und
naja.
Hat dann irgendwie, der saß auf einem Baumstamm mit zwei Zweigen.
Mhm.
Und wir so, was machst du denn da? Und er so, ich ruder nach Amerika und das Wetter ist schön hier. Und da wurde noch von dem Zeug noch lustig irgendwie, fand ich.
Ja, ja, man hat aber auch so Sachen gemacht, wie weißt du, in Irland beispielsweise haben wir einfach nur ein Bierchen mal getrunken oder eine Tabakspfeife geraucht.
Ja.
Ein paar Jahre später dann, Bleialf, Eimer rauchen. Also ne, du nimmst dann halt eben, du baust ja quasi wie so eine Blubber, eine Wasserpfeife und füllst die dann halt eben mit Dope morgens um 9 und das ist dann so der Start in den Tag vor dem Frühstück.
Ja, wir haben tatsächlich ab morgens haben wir uns da die Biere reingehauen zum Frühstück, ne? Es gab ja noch die harten, die Frauen meistens irgendwie, die Ladies, die dann mit Kaffee angefangen haben und wir haben tatsächlich mit Bier angefangen und haben unfassbar viele Brettspiele gespielt.
Ja, genau.
Im Gemeinschaftsraum.
Ja, das war schon krass. Und ich weiß nicht, wie viele Kästen Bier da immer weggetrunken wurden in Bleialf.
Wir haben den ganzen, was war das, so ein kleiner Nettoladen oder sowas? Und der wurde immer komplett, die wussten immer, wann wir kamen und haben dann aufgestockt und haben komplett leer gekauft mit Nudeln. Und was man so als Student isst, Nudeln mit Hackfleisch, ne?
Chili con carne.
Chili con carne. Oh Gott, Chili con carne. Das war, also Bleialf war auch eine super, wir haben ja mal ein Revival gemacht irgendwo.
Ja.
Das war auch sehr nett. Aber auch da war die Liebe. Du hast recht, da hat's schwer gefunkt, weil ja auch relativ viel Promille im Spiel war.
Ja.
Das war.
Ja. Also ich hatte da nichts diesbezüglich abgegriffen, wie man so schön sagt. Also, nein, ich war da eher brav. Also meine Aufgabe bestand, glaube ich, eher darin, am Lagerfeuer mit der Klampfe zu sitzen und Lieder zu spielen. Mit
Stimmt, du hast immer da geklampft, ne?
Ja, ja, genau. Es gab immer so zwei, drei andere Gitarreros, mit denen man sehr gut jammen konnte. Und das war einfach der größte Spaß, immer am Lagerfeuer zu sitzen und halt Gitarre zu spielen. Ja,
ja, es war Diese Partys sind auch jetzt durch Kinder und Familien Verpflichtungen auch sehr, sehr selten geworden. Heute macht man ja, ich weiß, auf einem Geburtstag in Norderney mit 16 Leuten, mit 16 Eiflern.
Wow.
Und das ist natürlich dann ein anderer Schnack, ne? Auch in unserem Alter muss man sich ja nicht mehr so viel Gedanken um Kohle machen. Das heißt, wir hatten Apartments, wir gingen auch jeden Abend essen und auch mittags essen. Aber auch da wurde dann morgens ein Bier aufgemacht, ne? Und schön gemütlich durch den Tag, aber dann auch schön mit dem Mittagsschläfchen. Mhm. Ich habe mich tatsächlich zurückgehalten irgendwie, weil ich im Moment so wie gut wie keinen Alkohol trinke. Aber dann mit einem Mittagsschläfchen und dann noch ein bisschen Fahrrad gefahren und die einen hatten Hochzeitstag und es war wirklich sehr gechillt und wir haben echt viel, viel gelacht, aber es war halt nicht mehr dieses Gruppenbesäufnis, was man so mit 20 macht, weißt du, und dieser Gruppenzwang, wie du trinkst keinen Alkohol, was ist denn mit dir los? Und weißt du, kein ins Waschbecken kotzen, kein irgendwie, weiß ich nicht, Polonaise, doch wohl Polonaise durch die Wohnung haben wir, glaube ich, auch gemacht, wenn ich mich gerade recht erinnere. Aber es war halt nicht so exzessiv und trotzdem war es richtig, richtig cool. Ne? Das ist auch so der Unterschied. Früher, die Partys waren halt wirklich, wirklich exzessiv. Und heute sind wir halt da so ein bisschen gechillter, haben aber eigentlich noch den gleichen Spaß, finde ich. Also kann man so festhalten.
Ja, man kennt halt auch so eine Grenzen ein bisschen besser, ne, als früher. Ja,
ja, klar. Was manchmal schade ist, finde ich. Also so mal so richtig abstürzen ist schon auch lustig irgendwie.
Eskalation.
Ja, da kommen wir dann in unserer Folge nochmal über unsere Partys früher und heute. Vielleicht laden wir uns da noch Gäste zu ein, die dann auch noch mit erzählen können.
Ja, ja.
Ach ja. Heute, das war ein cooler Schnack. Einfach mal so frei von der Leber weg. Ein bisschen über die Liebe, ein bisschen über Urlaube, ein bisschen über Partys.
Ja.
Und den Sommer über. Was kannst du denn noch sagen? Oder sollen wir diesen Podcast mit diesen warmen Worten beschließen?
Ach, ich weiß nicht, weil wir hatten ja am Anfang, als wir heute eingestiegen sind, die Frage gestellt, so was man so für die Liebe gemacht hat. Und es ist zwar irgendwie ganz schön und romantisch und nostalgisch auch, wenn man darüber erzählen kann. Und ich hatte immer so das Gefühl, da gibt's natürlich schöne Sachen zu erzählen, die man gemacht hat aus Liebe oder welche Geschenke man jemandem gemacht hat, selbstgebaute Geschenke beispielsweise auch. Mhm. Aber ich habe dann manchmal so Sorge, wenn man das dann erzählt, dann entwertet man das vielleicht auch ein bisschen, was man da gemacht hat. Und das hat man ja eben für eine bestimmte Person gemacht und jetzt nicht, um sich damit zu brüsten oder das in der Podcast-Episode rauszuhauen. Es sei denn, es ist halt vielleicht eine lustige Geschichte. Mhm. Weil bei mir war es halt so, die Beziehungen, die sind halt nicht mehr, die damals waren und wo man damals gedacht hatte, das ist sie jetzt sozusagen, die große Liebe, die man heiratet vielleicht auch oder mit der man Kinder hat und die halt ewig hält. Bei mir hat sich das halt nicht eingelöst und wenn ich dann im Nachhinein dann erzähle, was ich dann quasi in der Zeit, als man noch glücklich war miteinander, was man an Geschenken erfahren hat oder was eine andere Person, was die Freundin für einen gemacht hat oder was man selber für die Freundin gemacht hat, dann klingt das aus meinem Mund dann immer eher vielleicht ein bisschen traurig und wehmütig und das möchte ich eigentlich nicht sein.
Nee, da bin ich bin ja da so halb bei dir, aber ich bin völlig bei dir, wenn man da nicht ins Private gehen möchte und wenn einen das auch runterzieht, irgendwie, wenn man lustige Sachen zu erzählen hat, finde ich das cool, weil unsere Hörer können dann auch sagen, ach, das habe ich auch schon gemacht, ach wie süß, guck mal der Holtja und ach guck mal der Jörni, was die alles gemacht haben, aber ich kann das völlig, völlig nachvollziehen, wenn du sagst, nee, das gehört hier nicht hin und dafür haben wir ja andere Themen. Wir haben uns auch gedacht, so nur als kleine Vorschau für euch, wir haben erfahren in vielen Gesprächen, weil Kommentare sind ja nicht so euers, dass ihr schwer auf Nostalgie steht, also dass ihr gerne hört, was wir früher gemacht haben und wie es also nicht jetzt immer früher, also was so in der Vergangenheit passiert ist und so. Und da wollen wir so ein bisschen mit dran anknüpfen, dass wir so ein paar Themen aufgreifen, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, ach nee, ne Holcher, so war das. Das habe ich ganz vergessen, so wie mit den Euro-Checks, dass es die gar nicht mehr gibt und die Traveler-Checks und das Telefon und vor Insta. Und wir haben ganz viele Reaktionen auf, wie man mit dem Telefon im Flur telefoniert hat, als es noch Kabel hatte, das Telefon und so. Und was man, ja, solche Sachen wollen wir jetzt auch mehr aufgreifen und hoffe, ihr seid dann bei uns. Natürlich laden wir uns auch wieder viele, viele Gäste ein und hoffe auch da treffen wir euren Geschmack. Und ja, ich finde, es war ein schöner Snack heute.
Ja, ein Snack.
So, den man jetzt schön am Strand hören kann oder im Bett, wann auch immer ihr uns hört.
Im Urlaub, wenn ihr eure Freundin vermisst oder euren Freund vermisst.
Ja, oder den Urlaub früher abbrecht als, als geplant.
Flieg mal von Südafrika rüber wieder nach Köln.
Ich habe den Podcast gehört und muss weg, der euch hat das so authentisch erzählt.
Genau.
Ich muss auf jeden Fall weg zu Ulrike, mit der ich schon 40 Jahre zusammen bin, aber ich vermisse sie so.
Ach, das wird doch schön.
Ja, gehst mit deiner Kegeltruppe bis auf Tour und sagst, nee, Jungs, weg vom Ballermann, ich muss zu Ulrike, die vermisst mich noch.
Oh weh, das wäre nett, das wäre eine romantische Geschichte.
Ich fand's schön, Holcher, ich fand's schön, dass du ein bisschen drüber erzählt hast. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wie immer, gerne Kommentare, gerne Likes, gerne Daumen und gerne einen Follower für uns. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder und sagen euch einen schönen Tag, wo immer ihr uns auch hört. Ciao, Holcher.
Bye-bye.
Bye-bye.
Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Backstage Burner.